Programm von heute sieht so aus. Zuerst kehren dir ein paar besinnliche Worte zu diesem dritten Adventssonntag, und zwar von der Schwester Marie-Antoinette Andrecke zusammen mit der zweiten OAS von Fiesch. Nachher ein paar Meldungen und schließlich das Interview, wo der Herr Dr. Grichting diesmal mit dem Hans-Peter Saarbach, dem Präsident vom Oberwalliser Seelsorgerat, geführt hat. Am Anfang aber noch eine aktuelle Meldung. Zwar ist heute die Messe ausnahmsweise erst um 10:30. Jetzt aber zur adventlichen Meditation. Musikalisch wird Schwester Marie-Antoinette unterstützt vom Musiklehrer Beat Dänisch, und die Texte lesen die Michaela und Melanie Volke, die Melanie Imhasli, die Annabelle Zeiter und die Caroline Burgener.
Dich auf der dunklen Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller werde.
Komm, Herr, wir brauchen dich auf der dunklen Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller werde.
Wir brauchen dein Licht für unsere Augen, damit wir sehen, wo wir dem anderen helfen können.
Komm, Herr, wir brauchen dich auf der dunklen Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller werde.
Wir brauchen dein Licht für unser Herz, damit wir gut sein können.
Komm, Herr, wir brauchen dich auf der dunklen Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller werde.
Wir brauchen dein Licht für unser ganzes Leben, damit wir den Weg zum Vater finden.
Komm, Herr, wir brauchen dich auf der dunklen Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller werde.
Hörerinnen und Hörer, Ereignisse, die noch vor uns liegen, können uns manchmal tief beeinflussen. Denken wir nur an einen Abschied, der uns schwerfällt und uns lange vorher traurig stimmt. Und umgekehrt, freudige Ereignisse, die wir erwarten, können uns im Voraus so freudig stimmen, dass alles, was wir tun, schon mitgestimmt ist durch die freudige Erwartung. Gute Erwartungen können sogar eine starke Kraft sein, die Gegenwart auszuhalten oder zu gestalten. Der Prophet Jesaja berichtet uns heute in der Lesung von einer solch schwierigen Situation. Das jüdische Volk ist bedrückt, fühlt sich von Gott verlassen. Viele müssen unter fremder Herrschaft leben, irgendwo zerstreut, fern der Heimat, gedemütigt, ohne Halt und Hoffnung.
Thank you.
Was ich jetzt erzähle, hört sich an wie ein Märchen. Es ist jedoch wirklich so geschehen. Es war im Lande Israel, im Nahen Osten. Es ist schon lange her, schon 2500 Jahre. Jesus war noch nicht auf die Welt gekommen. Gott sprach zu einem Mann namens Jesaja.
Wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will mein Bote sein?
Da gab Jesaja zur Antwort:
Sende mich, Herr.
Da sagte Gott:
Geh zu meinem Volk. Ich bin bei dir, wenn du redest. An Worten soll es dir nicht fehlen.
Jesaja ging zu den Menschen. Er war voller Freude. Er wollte den Menschen auch Freude bringen. Aber da fingen die Menschen an, sich zu beklagen und zu stöhnen.
Es ist so schlecht um uns bestellt.
Die gesamte Ernte ist in diesem Jahr überschwemmt.
Wir haben kaum zu essen.
Es ist wieder Krieg ausgebrochen.
Mein Mann und meine Söhne sind in Gefangenschaft.
Es wird so viel gestohlen bei uns.
Die Menschen taugen nichts mehr.
Überall gibt es Zank und Streit.
Ich bin so allein.
Keiner kümmert sich um mich.
Meine Kinder haben mich verlassen und ich bin so oft krank.
Als Jesaja diese Klagen hörte, wurde er verzweifelt und er sprach im Stillen zu Gott.
Mein Volk ist so verzweifelt. Alle Menschen klagen ihre Not. Was soll ich denn sagen?
Jesaja fiel in tiefen Schlaf. Da hatte er einen Traum. Als er wieder aufwachte, wunderte er sich über den angenehmen Traum. Da wusste er auf einmal, dass der Traum von Gott kam. Er stand auf und erzählte dem Volk.
Das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht. Seine Angst wird von ihm fallen, denn ein Kind wird uns geboren. Es wird ein großer König sein. Es wird heißen, wunderbarer Friedensfürst. Er wird Frieden auf die Erde bringen.
Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und sie nicht auffressen.
Ein kleiner Junge wird Kälber, junge Löwen und fette Kühe auf die Weide treiben und die Tiere werden ihm nichts tun.
Das Mädchen wird seine Finger in den Mund der Schlange stecken und die Schlange wird nicht mit ihrem giftigen Zahn zubeißen.
Nirgendwo wird man weinen hören. Alle Menschen lachen und sind froh.
Alle Leute auf der Straße sagen sich freundlich guten Tag. Keiner läuft mehr am anderen vorbei.
Die Eltern werden nicht mehr schimpfen. Die Kinder streiten nie mehr um Spielzeug.
Es gibt keine Kriege mehr, keine Flugzeugentführer, keine Geiseln und keine Gangster.
Es gibt niemanden mehr, der einsam ist. Es gibt niemanden mehr, der eifersüchtig ist. Es gibt niemanden mehr, der sich verlassen fühlt.
In jedem Herzen strahlt ein Licht. In allen Augen sieht man Freude. Überall herrscht Frieden.
Jesaja, wann wird der Traum in Erfüllung gehen?
Jesaja, wie kannst du beweisen, dass alles stimmt, was du sagst?
Jesaja, das ist bei Menschen unmöglich. So etwas gibt es nicht.
Gott ist mit uns. Er wird es einmal erfüllen. Er hat es versprochen. Habt Geduld, habt Mut. Gott wird uns nicht im Stich lassen. In der heutigen Lesung hören wir bei Jesaja: Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen. Die Steppe soll jubeln und blühen. Sie soll prächtig blühen, wie eine Lilie. Jubeln soll sie, jubeln und jauchzen. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr geschenkt. Die Pracht des Karmel und der Ebene Scharon. Man wird die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung. Er selbst wird kommen und euch erretten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch. Die Zunge des Stummen jauchzt auf. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen entfliehen.
Alle Glocken springen auf, alle Herzen blühen, alle Glocken blühen.
Menschen mit schlotternden Knien, ängstlich und mutlos gewordenen Menschen wird Kraft zuteil, ihren Weg weiterzugehen. Was ist das für eine Ankündigung, die eine unwahrscheinliche Veränderung hervorzurufen vermag? Seht, euer Gott, er selbst wird kommen und mit ihm die Rettung. Vom Advent Gottes ist hier die Rede. Aber wann kommt er? Warum ist er nicht schon längst gekommen? Was sollen solche Verheißungen, die uns Jahr für Jahr zugesprochen werden, wenn wir gar nicht erfahren, dass Gott kommt? Mancher macht ja eher gegenteilige Erfahrungen. Gott rückt immer weiter weg, wird immer weniger vorstellbar und kaum glaubhaft. Wir sind vielleicht auch ein wenig festgelegt in unseren Vorstellungen. Es geht in diesem prophetischen Text nicht um eine Zeitangabe für das Kommen Gottes. Es wird vielmehr etwas über Gott und seine Einstellung zu uns und unserer Welt gesagt. Und das ist für uns bedeutsam. Es geht um das Entgegenkommen Gottes. Er möchte bei uns ankommen. Er sucht eine lebendige, persönliche Beziehung zu uns Menschen. Hier liegt aber eine große Schwierigkeit für uns. Kann ich mir Gott so vorstellen? Kann ich ihm so glauben? Wo erfahre ich sein Entgegenkommen? Das Evangelium zum heutigen dritten Adventssonntag zeigt uns das Entgegenkommen des Herrn.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, 11. Kapitel, 2. bis 11. Vers. In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen:
Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten?
Jesus antwortete ihnen:
Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.
Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte:
Was habt ihr denn sehen wollen, dass ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Meine Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Amen, ich sage euch. Und zu allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er.
Johannes der Täufer, für uns wohl der bekannteste Prophet, spürt die Schwere des Leidens, ist bedrückt von der Hinterhältigkeit mächtiger Menschen, fühlt die Gottesverlassenheit, denn er befindet sich im Gefängnis. Als das Wort Gottes an ihn erging, dem Herrn den Weg zu bereiten, tat er es ohne Furcht und Zögern, ohne Rücksichtnahme auf Personen. Kehrt um, rief er den Leuten zu, und zeigt durch Werke eure Umkehr, denn die Zeit drängt, der Erlöser naht. Zu Tausenden strömten sie zu ihm und ließen sich taufen. Gewiss drangen seine Worte vielen ins Herz, machten sie hoffnungsvoll und stark. Andere dagegen nahmen Anstoß an seinen harten Worten. Und eines Tages ist er Gefangene des Herodes. In der Drangsal des Leidens, der Verlassenheit, überkommen auch ihn Zweifel, ob er wohl für den rechten Mann sein Leben eingesetzt hat, ihm den Weg bereitet hat. Zwei seiner Jünger schickt er zu Jesus und lässt fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus versteht seine Zweifel. Er hat ihn nicht vergessen. Er gibt ihm eine Antwort, aber nicht so, wie er es erwartet hat. Keine theologischen Abhandlungen. Schlicht und einfach weist er auf die Menschen hin, die ihn umgeben. Geht und sagt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Und was sehen die Menschen, die Jesus begegnen? Blinde sehen, Lahme gehen, Kranke werden geheilt, Tote zum Leben erweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. So heißt es in der Bibel. Gewiss hat Johannes die Botschaft Christi verstanden und war dankbar für seine Worte und Zeichen. Und wir, verstehen auch wir diese Botschaft? Wir sind die Hände Christi. Wir sind die Füße Christi. Verwandeln wir den grauen Alltag unserer Umgebung? Bringen wir die Wüste zum Blühen? Entzünden wir Adventslichter? Nur so feiern wir Advent und das Reich Gottes beginnt in uns zu wachsen.
Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen. Gib uns hin und wieder ein Zeichen, ein Wort, an dem Hoffnung sich halten, Glaube sich festigen kann. Lass uns die Ohren aufgehen und die Augen für das, was du wirkst, mitten unter uns, dass wir im Vertrauen auf dich stärker sind als die Angst. Lass dein Licht leuchten über unseren Wegen, dass wir erkennen und sicher werden, dass es keinen anderen gibt, auf den zu warten sich lohnt.
Thank you.
Nach diesen vorweihnachtlichen Gedanken von der Schwester und Katechetin Marie Antoinette kommen wir zu den Meldungen. Nachrichten in den öffentlichen Medien sind nicht gerade immer sehr erfreulich, das wissen wir alle. Klar, es passiert sehr viel Trauriges auf der Welt und darüber müssen wir berichten. Aber ist es immer nötig, dass man jede Gewaltszene bis ins Letzte und wenn Mecklen Grossaufnahme zeigt? Wahrscheinlich kaum. Und gegen das haben eine grosse Zahl von Vertretern von Elternverbänden, Jugendvereinen und anderen interessierten Kreisen am letzten Wochenende protestiert. Die Versammlung hat in Luxemburg alle Fernsehanstalten dringend aufgerufen, im Interesse vom Jugendschutz wenigstens am Nachmittag und frühen Abend keine verharmlosende oder hemmungslose Gewaltdarstellungen zu bringen. Die Unterzeichner haben die Gründung von einer europäischen Stiftung Medientest gefordert, was den Fernsehsendern ein bisschen selten auf die Finger schauen. Verständlicherweise hat die Versammlung in Luxemburg nicht verlangt, man dürfe überhaupt nicht mehr von Gewalt in den Medien berichten. Vielfach verfährt es nämlich recht viel, wenn man über Unrecht in was auch immer für Staaten in den Medien kehren kann. Die Diktatoren und ihre Soldateska bekommen dann nämlich sie an den kalten Fies und hören mit ihrem Treiben auf. Das müssen wir euch für Ruanda hoffen. Da haben vor ein paar Tagen eine Horde von Soldaten einen katholischen Missionar auf brutalste Art und Weise nicht nur getötet, sondern richtig geschlachtet. Scheine Fehler in Anführung. Mit dem Hans-Peter Saarbach, dem Präsident vom Oberwalliser Seelsorgerat, geführt hat. Es geht um die Neuwahl vom Seelsorgerat in Müstag. Aber zuerst jetzt noch meine Abschiedsgrüße an euch. Habt eine schöne Zeit, ein fröhliches Herz, eine spendable Hand und macht's gut.
Herr Hans-Peter Saarbach, ihr seid seit 4 Jahren Präsident vom Oberwalliser Seelsorgerat und euch Vizepräsident vom Diözesano Seelsorgerat. Wie ist eigentlich der Seelsorgerat heute im Oberwallis zusammengesetzt?
Der Seelsorgerat im Oberwallis ist zusammengesetzt aus jedem Vertreter von jeder Region. Im Weiteren sind von jedem Dekanat ein Geistlich und im Weiteren sind von verschiedenen kirchlichen Organisationen Vertreter drin.
Die Dekanatsvertreter, sind das eure Laien oder sind das immer Priester?
Vertreter vom Dekanat sind je einer ein Priester, alles andere sind Laien.
Und so der Vorstand, wir sind ja Präsident gewesen. Wer ist jetzt da noch mehr im Vorstand?
Neben mir im Vorstand ist der Herr Truffer Georg, unser Andar. Er macht vor allem die Protokoll. Und Frau Lydia Kalbermatte, uns Platte im Lätschen, sie ist vor allem besorgt für die Verschickung der Einladungen.
Und was habt ihr eigentlich in diesen 4 Jahren immer ab und an Zusammenkunft oder Treffen gehabt?
Die Bürositzungen sind immer im Palais in Sitte gewesen und diese Versammlungen sind immer im Joderheim hier zu Fisch gewesen.
Habt ihr auch mit dem Unterwalliser Seelsorgerat zusammengeschafft?
Die Zusammenarbeit ist damals im Büro koordiniert worden, geschafft hat aber jede Sprachregion für sich selber.
Aber und das interessiert mich jetzt gerade zu wissen, was habt ihr in diesen ganzen 4 Jahren so an Problemen bearbeitet, was habt ihr da gemacht?
Ja, wir haben vor allem in 3 Gruppen geschafft. Die erste Gruppe war geschiedene und wiederverheiratete in der Kirche. Eine zweite Gruppe hat sich mit dem Problem von der Familie in der Kirche befasst. Und eine dritte hat die Jugend unter die Lupe genommen, wie steht die heutige Jugend zur Kirche.
Ich glaube, wir dürfen gerade in der Reihenfolge mal ein bisschen schauen, was ihr in den einzelnen Gruppen gemacht habt. Aber ihr habt über Geschiedene und Wiederverheiratete in der Kirche geschafft. Was heisst das geschafft?
Es ist so, man hat einfach gespürt, dass die Geschiedenen, Wiederverheirateten in unserer Kirche Probleme haben. Sie haben Probleme im Kirchenrecht und wollen gleich zu unserer Kirche kehren. Man hat versucht, im Seelsorgerat eine Stelle zu schaffen, was die geschiedene Pastoral vor allem bearbeitet. In der Person von Pater Josef Heinzmann hat man da einen sehr guten Mann gefunden und er hat damals das Buch geschrieben, Nein zur Ehescheidung, Ja zu den Geschiedenen. Die Texte sind eine lange Zeit im Walliser Boot immer veröffentlicht worden. Ein zweiter Punkt war, man wollte im Kirchenrecht versuchen, eine Frau ins Ehegericht zu bringen, weil ja da die Frauen nicht vertreten sind.
Haben denn die Geschichte noch auf die ganze Sache reagiert? Haben die zum Beispiel einmal ein Zusammentreffen mit ihr gehabt? Oder ist das eigentlich alles auf dem Papier geblieben?
Für die Arbeit hat man immer wieder persönlich solche Leute eingeladen, hat mit ihnen diskutiert, damit man am Ball ist, wie man so sagt.
Ja, ich glaube, wir können die Idee zum zweiten Punkt, wenn ihr einverstanden seid, Herr Saalbach. Ihr habt mir gesagt, dass ihr über die Familie gearbeitet habt. Familienpastoral, also Familienseelsorge genauer. Was ist das gewesen?
Ja, die Gruppe hat sich mal um die Familie befasst, jetzt sie näher untersucht, hat wieder wollen, dass man alte Traditionen wie ein Tischgebet, wie Englisch Grüß und so weiter in der Familie wieder aufleben, dass man wieder vermehrt in der Familie beten tut. Sie haben euch das Triennium im Finger genommen und hier werde ich gerade dem Herrn Pater Josef Heinzmann, dem Hubert Seitz und der Frau Marlene Eier, Marti, recht herzlich danken.
Ihr habt gesagt, Herr Saalbach, dass da eine Gruppe an der Arbeit war. Wie gross war die Gruppe und wie haben die geschafft?
Die Gruppe waren normalerweise 7 bis 8 Personen. Und ihre Arbeit war vor allem darin, dass sie Sachen zusammengetragen haben, von persönlichen Bekanntenkreis, und dass sie mit diesen Sachen die Sachen ausgearbeitet haben und dass man das nachher wieder in die Familie zurückgeben konnte.
Ihr habt gesagt, dass in der Gruppe 1 also ein Büchlein da ist. Das ist also völlig etwas, nämlich das geht euch an einen Haufen Leute. Das Buch, das der Pater Heinzmann hat geschrieben. Hat euch die zweite Gruppe ein Papier gegeben?
Nein, wir haben bewusst nicht einen Haufen Papier machen, sondern man hat gewisse Anregungen und so an gewisse Pfarrer weitergegeben. Und die Sachen sind ja später alle in dem Ordner vom Triennium enthalten gewesen.
Das sind also doch ein bisschen unter die Leute gekommen. Jetzt so habt ihr mir noch gesagt, in diesen 4 Jahren habt ihr euch ziemlich viel über die Jugend geschafft. Was habt ihr da für Themen angegriffen?
Eine Gruppe hat sich vor allem das Problem der Jugend angenommen. Sie haben zuerst einmal einen Fragenkatalog erstellt und haben nachher eine Umfrage in der Jugend gemacht. Es ist da vor allem um die Thema gegangen, das Verhältnis von der Jugend zur Kirche, von der Jugend zur Familie, von der Jugend zum christlichen Bräuchtum und so weiter. Man hat sich bemüht, die Sachen anzuschauen und anhand von dem sollte man nachher können weiterarbeiten.
Seid ihr auch mit Jugendlichen zusammengekommen in diesen 4 Jahren?
Die Gruppe hat natürlich nebst die Sitzungen, die wir gesamthaft im Joderheim hatten, haben immer wieder Sitzungen selber gehabt und haben da immer Jugendliche eingeladen. Da
habt ihr also praktisch euch mit denen direkt reden und ihre Probleme gesehen. Jetzt so, neben diesen 3 Schwerpunkten, die jetzt ihr mir gesagt habt, Ehe, Familienpastoral und Jugendarbeit oder Jugendproblem, habt ihr sonst noch etwas gemacht in diesen Jahren?
Ja, wir haben uns vor allem bemüht, die Zusammenarbeit in den Regionen zu fördern. Durch einen Priestermangel, den wir haben, werden wir in den nächsten Jahren in verschiedenen Regionen nur noch 1 bis 2 Priester haben und da sind wir gezwungen, dass die Pfarrerräte miteinander zusammenarbeiten können. Und es ist besser, wenn man das vorher lehrt, als plötzlich, wenn man vor die Tatsache gestellt ist, wird es sehr schwieriger.
Wie habt ihr das gemacht, die Zusammenarbeit zwischen den Regionen zu fördern? Was habt ihr da daran geschafft? Wie ist das gegangen?
Da ja immer ein Vertreter von jeder Region im Seelsorgerat ist, haben vor allem die Vertreter in die Region zurückgesellt und das in der Region besprechen, damit die Regionen zusammenkommen.
Und habt ihr damit Erfolg gehabt eigentlich?
Es gibt Regionen, die recht gut funktionieren. Und es gibt Regionen, wo das noch ganz neu ist. Es ist einfach, man muss den Leuten Zeit lassen, damit das wachsen tut.
Jetzt, Herr Saalbach, hat man aber in letzter Zeit gehört, dass der Seelsorgerat, von dem, was ihr mir am Anfang geredet habt, dass der ganz anders so aufgebaut gekommen. Was ist da dazu zu sagen?
Der Bischof hat gesagt, dass er mit dem Seelsorgerat, wie er jetzt ist, das sind ca. 120 bis 130 Leute, nicht arbeiten kann, dass das viel zu schwer ist. Er hat sich einen Seelsorgerat vorgestellt, der kleiner ist, mit dem er sehr intensiv arbeiten kann. Vom Frühling dieses Jahr bis im Herbst haben wir versucht, eine Umstrukturierung von diesem Seelsorgerat zu machen. Und ich glaube, das ist uns jetzt gelungen.
Ja, wir werden vielleicht im zweiten Teil von unserem Gespräch nochmal darüber etwas reden. Jetzt sind wir ungefähr in der Mitte. Ihr habt mir vorgeschlagen, dass wir Johann Sebastian Bach selten spielen. Und zwar ist das ein Stück unserer Ouvertüre. Ouvertüre Nummer 4. Und ich hoffe, dass der Vorschlag von Hans-Peter Saarbach alle Hörerinnen und Hörer gefallen. Herr Saarbach, nach der Gebigo barocko Trompetenmusik, die ihr uns vorgeschlagen habt, gehen wir aber wieder an die Arbeit. Ihr habt mir vorher gesagt, dass der Bischof gerne einen anderen Seelsorgerat wählte, der vielleicht auch weniger gross ist oder auf alle Fälle nicht aufgebaut ist. Was heisst das? Wie sieht der neue Aufbau vom Seelsorgerat aus?
Gut, wir haben jetzt eigentlich mehr als vorher. Wir haben jetzt einen Seelsorgerat, haben ein Seelsorgebüro und haben verschiedene Dienststellen. Der Seelsorgerat besteht aus einem Vertreter von jeder Pfarrei im Oberwallis. Das sind 72. Dann haben wir drinnen 2 bis 3 Vertreter von den Ordensgemeinschaften, haben je einen Vertreter unserer Diözesanvorstände, Vereine und religiösen Gruppierungen und Vertreter von diesen verschiedenen Diözesanendienststellen.
Wenn jetzt jemand in diesem Seelsorgerat gewählt wird oder selten gewählt werden, was müsste er kennen oder was für Anforderungen stellt jetzt ihr aus eurer Sicht an so ein Mitglied vom Seelsorgerat, vom Niveau-Seelsorgerat?
Ja, die Vertreter müssen mal fähig sein und willens sein, in einem oder anderen von diesen Beratungsgremien mitzuarbeiten. Sie sollen bereit sein, für unsere Kirche zu arbeiten.
Es ist also so offenbar, dass da jeder Mann im Grunde genommen, wenn er guten Willen hat, kann mitmachen kann. Ist das richtig?
Das ist richtig. Sie müssen einfach bereit sein, in einem oder anderen Gremium mitzuarbeiten, für den Dienst von unserer Kirche.
Ihr habt vorher gerade geredet von einem Seelsorgebüro. Was ist das?
Das Seelsorgebüro wäre jetzt der eigentliche Seelsorgerat, mit dem der Bischof sehr eng wird zusammenarbeiten. In dem Seelsorgebüro haben wir 5 Mitglieder von diesen Pfarreivertretungen, also pro Dekanat einen. Wir haben 1 Mitglied aus den Ordensgemeinschaften, 3 Mitglieder unseren Vereinen und unseren Ständen und religiösen Gruppierungen. Und je nachdem, was für Arbeit das man macht, verschiedene Vertreter von diesen Dienststellen.
Jetzt die Dienststellen, was müssen wir sich darunter vorstellen? Ihr habt von Dienststellen geredet.
Dienststellen bestehen zum Teil schon einige und andere müssen wir noch machen. Solche Dienststellen ist zum Beispiel die Katechese, ist Erwachsenenbildung, ist Jugend und Familie, Fremdarbeiter und ihre Familie, ist Mission und geistliche Berufe.
Das ist ja völlig umfangreich und gibt ja doch noch einen gäbigen Seelsorgerat in dem Moment. Jetzt so eine Frage, wann wird die neue Struktur entstehen? Das heisst, wann wählen ihr die neuen Mitglieder vom Seelsorgerat?
Es ist so, dass jede Pfarrei und jede religiöse Gruppierung ein Schreiben vom Bischof erhält, wo das ausführlich drin ist. Die Mitglieder müssen bestimmt sein, bis am 1. Sonntag Februar, das heisst bis am 7. Februar, müssen die Namen in Sitte sein.
Die Pfarreien darüber abstimmen, oder wie ist das?
Die Pfarreien stellen ihre Vertreter stellen. Die Vertreter, die nachher in das Seelsorgebüro kommen, wird jedes Dekanat seine Vertreter zusammenrufen und da wird der Vertreter bestimmt. Es muss nicht unbedingt ein Vertreter vom Pfarrerat sein, Wenn aber so ein Vertreter gewählt wird, der nicht im Pfarrerat ist, wird er automatisch in seiner Pfarrei nachher in den Pfarrerat treten, damit man die Verbindung zur Basis hat.
Jetzt hat man aber, Herr Saarbach, in dem Zusammenhang noch von einem sogenannten Kongress geredet. Was ist das?
Der Kongress findet einmal im Jahr statt. Der nächste Kongress wird sein, der 14. März. In dem Kongress kommen alle zusammen, die wir vorher aufgezählt haben, jeder Vertreter von der Pfarrei und die ganzen Vertreter von den Vereinen. Es ist in dem Kongress auch eingeladen, jeder, der Interesse hat, an unserer Kirche mitzuschaffen. In dem Kongress werden die vorgeschlagenen Mitglieder in den verschiedenen Büros bestimmt und gewählt.
Da wäre also da nicht nur gerade die bestimmten von den Pfarreien ausgewählten Leute anwesend, sondern da wäre da also auch noch Leute, die einfach nur an den Kongress kommen. Ist das ein Riesenunternehmen?
Das weiss man jetzt noch nicht. Wenn alle da sind, rechnet man mit 150 Personen ungefähr. Je nachdem, also eingeladen sind alle, die Interesse haben, an der Eischerkirche mitzuarbeiten.
Dann wollen wir hoffen, Herr Saarbach, dass die neue Struktur vom Seelsorgerat hilft, dass das gut geht. Wir sind am Ende von unserem kleinen Gespräch am Sonntagmorgen. Ich danke, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid und ich gratuliere euch zur Arbeit, die ihr in diesen 4 Jahren an der Spitze vom Seelsorgerat gemacht habt. Vergelt's Gott. Und ich darf wieder einen Musikwunsch von Ever Filo, nämlich das Konzert für 2 Trompeten, Vivaldi, und zwar das Allegro, das ist nur ein Satz daraus. Aber ich hoffe, dass euch die Leute in der Pfarrei, die ein Tagschmiss und die Wahl machen von diesen neuen Seelsorgeratsmitgliedern, sich das heute schon merkt und dass das alles zusammen recht läuft. Jetzt aber zu Vivaldi. Merci vielmals.